Hey, willkommen bei Mord vor Ort. Wir erzählen die echte Geschichte rund um den Serienmörder Rudolf Pleil. Dazu reisen wir an die Orte des Geschehens und bringen die Atmosphäre zu dir nach Hause. Das ist Folge 3. Wenn du die letzten Folgen noch nicht gehört hast, starte am besten dort. Alle Triggerwarnungen findest du in den Shownotes. Und jetzt geht es los mit der Folge.
Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Wälder im Harz. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Meine Güte, war das eine steile Straße. Also ich musste hier im ersten Gang hochfahren, sonst hätte mein Auto gestreikt.
Wir sind gerade die Passstraße hochgefahren. Das ist die Hauptstraße im Ort Kühberg bei Bärenstein. Oder besser gesagt, es ist mehr oder weniger die einzige Straße im ganzen Ort. Wir sind jetzt gerade in Sachsen, nur wenige Minuten von der tschechischen Grenze entfernt. Und das war zu Pleils Zeiten noch Teil der Tschechoslowakei. Ja, und dass wir hier sind, das hat natürlich auch einen Grund. Hier, irgendwo an dieser langen Straße, ist Rudolf Pleil aufgewachsen.
Hier reiht sich Haus an Haus an dieser Straße wie Perlen an der Schnur. Und von unten sieht das richtig, richtig cool aus. Aber für mich, der vom flachen Land kommt, wo das höchste der Deich ist, das ist hier schon wie Achterbahnfahren, ne?
Übrigens findet ihr Fotos und Videos von allen Orten bei Instagram oder TikTok unter mordvorort-podcast.
Wir wollen uns die Kindheit und Jugend von Rudolf Pleil anschauen. Wie wurde er zu einem so jungen Serienmörder? Und wir starten daher unseren Roadtrip in Kühberg, werden dann nach Bärenstein fahren und von dort aus rüber nach Tschechien in den Ort Weipert. Warum? Alles zu seiner Zeit.
Diese Folge wird etwas länger, weil die Biografie von Rudolf Pleil ist einfach so crazy. Also was er alles in seinem kurzen Leben erlebt hat, das ist eigentlich wirklich Stoff für 2 Filme. Und wir haben wirklich alles getan, um diese Folge ja möglichst kurz zu halten. Aber wir wollen euch natürlich auch möglichst viel Kontext geben. Und so viel sei verraten, die Folge wird an mehreren Stellen für Kopfschütteln sorgen.
Und deshalb verlieren wir keine Zeit mehr und starten direkt rein. An einem kühlen Sommertag, den 7. Juli 1924, wird Rudolf Pleil in Kühberg geboren. Pleil wächst in einfachen Verhältnissen auf. Sein Vater arbeitet in einer Garnfabrik, seine Mutter ist zu Hause. Die Ehe von Pleils Eltern ist alles andere als liebevoll. Der Vater ist Alkoholiker und wird aggressiv, wenn er, wie so oft, spät nachts aus der Wirtschaft nach Hause kommt. Pleil beobachtet durch ein Astloch in seiner Kinderzimmertür mehrfach, wie seine Mutter geschlagen wird. Wenn sein Vater zu betrunken war, um allein nach Hause zu finden, musste seine 10 Jahre ältere Schwester Maria den torkelnden Mann abholen. Als Rudolf Pleil 9 Jahre alt ist, muss er das erste Mal seinen Vater aus der Wirtschaft holen. Für ihn ist es wie ein Abenteuer. Nach diesem ersten Abenteuer wird Rudolf Pleil auch einige Schmuggelgeschäfte für den Vater erledigen, die seine Alkoholexzesse finanzieren.
Als 1933 die Nazis die Macht übernehmen, dauert es nicht lang, bis die geheime Staatspolizei, besser bekannt als Gestapo, bei den Pleils an die Tür klopfen. Pleils Vater war kein überzeugter Kommunist, aber er hat die Zeitung Die Rote Fahne ausgetragen, um so zusätzlich Geld zu verdienen. Und er ist zu den Versammlungen gegangen, wegen des billigen Bieres und wegen des günstigen Schnaps. Das reicht den Nazis vollkommen, um ihn zu verhaften. Rudolf Pleil beobachtet wieder alles durch das Astloch in seiner Zimmertür. Er sieht die Männer in ihren Uniformen. Er sieht die Pistole und wie sie auf seinen Vater zeigt. Dann wird sein Vater abgeführt. Doch ohne den Versorger der Familie fehlt das Geld zum Überleben. Die Mutter beginnt zu klöppeln und verkauft die Textilien an einen Betrieb in Bärenstein, rund 3 Kilometer südlich von Kyberg. Klöppeln ist eine traditionelle Handarbeitstechnik zur Herstellung von Spitze, was man vielleicht von Brautkleidern oder Gardinen kennt. Es ist Feinarbeit, mühsam und schlecht bezahlt. Wenige Monate später kommt sein Vater wieder frei, doch es folgt die nächste Hiobsbotschaft. Da die Familie Pleil aufgrund der Rassenlehre der Nazis nicht als deutsch gilt, müssen sie in 2 Tagen das Deutsche Reich verlassen haben. Andernfalls drohen harte Konsequenzen. Ursprünglich kommt die Familie aus der damaligen Tschechoslowakei, dem heutigen Tschechien. Schweren Herzens verlassen sie ihr Zuhause und ziehen nach Weipat, einem Ort direkt gegenüber von Bärenstein auf der tschechischen Seite. Hier kommen sie vorerst bei Verwandten unter, die ihnen auch eine finanzielle Starthilfe geben. Doch der Vater findet keine Arbeit und das Startgeld ist schnell versoffen. Und so liegt es wieder an der Mutter, Geld heranzuschaffen.
Sie klöppelt daher weiter für die Firma in Bärenstein. Doch das ist nicht so einfach. Eigentlich darf sie nicht mehr ins Deutsche Reich einreisen. Und so beginnt ein kleiner Grenzschmuggel. Sie schleicht sich über die Grenze, verkauft ihre Textilien und bekommt das Geld sofort bar auf die Hand. Davon kauft sie auf deutscher Seite Schokolade und verkauft sie in der Tschechoslowakei zu besseren Preisen weiter. Das Geschäft ist äußerst lukrativ. Schokolade ist in der Tschechoslowakei schwer zu bekommen. Bald hilft auch Rudolf seiner Mutter beim Grenzschmuggel. Während sie die einfachen Wege nimmt, geht Rudolf mit der heißen Ware durch den dichten Wald. An manchen Stellen muss er auf allen Vieren krabbeln. An einem Bach findet er eine Stelle mit Wackersteinen, über die er aufs andere Ufer und damit ins Nachbarland springt. Das Schmuggelgeschäft läuft so gut, dass die zwei das Sortiment erweitern. Sie kaufen nun auch Butter und Tabak aus der Tschechoslowakei und verkaufen beides in Deutschland. Nun schließt sich auch der Vater an und sie machen zu dritt deutlich mehr Umsatz. Inzwischen gehören Toilettenseife, Parfum, Feldpostkarten und Rasierklingen zum Standardprogramm. Kunden können sogar bestimmte Dinge vorbestellen. Grammophonplatten, Spielwaren, Haushaltsgegenstände. Das Prinzip bleibt immer gleich. Auf der günstigeren Seite einkaufen, auf der teureren weiterverkaufen.
Eine richtige Kindheit hat Rudolf Pleil durch den Grenzschmuggel nicht. Der Wald wird sowas wie sein Kinderzimmer. Hier spielt er auch mit Freunden. Sie bauen Hütten und klettern. Allerdings enden diese Spiele nicht immer glimpflich. Mit etwa 10 Jahren schaut Rudolf Pleil einen Film über Räuber und spielt die Handlung anschließend mit seinen Freunden nach. Dabei ist immer er der Räuber und der Anführer. Wenn jemand anderes mal den Anführer spielen will, wird Pleil sauer. Dann greift er zum Beispiel nach Steinen und schlägt auf die Köpfe seiner Freunde ein. Erst wenn er Blut sieht, beruhigt er sich. Auch in der Schule ist er auffällig. Immer wieder kommen Lehrer nach Hause und beschweren sich über das aggressive und schlechte Benehmen. Pleils Schullaufbahn ist mehr von Unterbrechungen als Fortschritten geprägt. Er bleibt 3-mal sitzen.
Mit 13 Jahren lernt Rudolf Pleil einen Mann kennen, der Zündgeräte für Gasherde herstellt und laut Pleil in einer verlassenen Burg wohnt. Wahrscheinlich war es eher ein verlassenes Haus. Pleil nennt ihn den Räuberhauptmann Jakob. Er ist ungefähr im Alter seines Vaters und erzählt viele Geschichten. Pleil hängt an seinen Lippen. Es sind Geschichten über Sex mit Frauen. Dann auch über Männer, die es mit Männern tun. Doch bei Geschichten bleibt es nicht. Er fordert Pleil auf, ihn anzufassen.
Pleil hat inzwischen die Schule abgebrochen und eine Lehre begonnen, bei der er nun eigenes Geld verdient. Außerdem hat er beim Grenzschmuggel immer einen Teil der Ware einbehalten und im Wald ein kleines Lager angelegt. Das Geld aus diesen Verkäufen behält er für sich. Außerdem läuft der Schmuggel so gut, dass seine Mutter inzwischen einen kleinen Laden aufgemacht hat. Hier bedient sich Pleil auch großzügig an der Kasse. Als sein Vater ihn beim Stehlen erwischt, verdrischt er ihn mit einem Gürtel und sorgt dafür, dass sein Sohn die Lehrstelle verliert. An diesem Tag fasst Pleil eine folgenreiche Entscheidung. Er hat keine Lust mehr. Keine Lust, die Launen seines Vaters auszuhalten. Keine Lust, ständig Waren über die Grenze zu schmuggeln. Im Sommer 1938 verlässt er mit 15 Jahren das Elternhaus und geht auf Wanderschaft.
Und wir stehen jetzt an einem echten Lost Place, nämlich der Textilfabrik in Bärenstein oder das, was davon noch übrig ist.
Es sieht wirklich etwas spooky aus, also 1:1 wie aus einer Lost Place Doku.
Und das Spannende, wir haben sie uns auch von der anderen Seite, nämlich von der tschechischen Seite aus angeschaut. Hinter der Fabrik verläuft der Pöhlbach, der Deutschland und Tschechien voneinander trennt. Und hier ganz in der Nähe muss der Grenzschmuggel dann auch stattgefunden haben.
Es gibt ein paar Indizien aus den Akten, wo Pleils Haus in Weipert ja ungefähr gestanden haben könnte. Wir sind also in dieser Gegend herumgefahren auf der Suche nach Hinweisen. Bei unseren anderen Fällen haben wir so ein paar Details ja dazu finden können, aber diesmal leider gar nicht. Also das Haus soll auf einer Anhöhe gestanden haben. Ja, gut, witzig hier im Erzgebirge.
Und natürlich ist auch viel im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Gerade in Grenznähe stehen auch immer noch einige Ruinen. Und da haben wir natürlich auch über den Räuberhauptmann Jakob nachgedacht. Nach unseren Recherchen könnte es sein, dass Familie Pleil und auch dieser Jakob im Weiperter Ortsteil Grund gelebt haben.
Grund war ein kleines Dorf direkt gegenüber von Kyberg. Die Region wird auch Blechhammer genannt, weil hier früher Bleche hergestellt worden sind. Aber das Dorf existiert nicht mehr. Also die Menschen, die hier lebten, wurden vertrieben und das Gebiet nie wieder neu besiedelt. Inzwischen stehen hier nur noch ein paar Grundmauern, ja, und eben das, was die Natur übrig gelassen hat.
Und noch ein Kommentar zu Jakob. Auch wenn Pleil es in seinen Memoiren nie so wahrgenommen hat oder er es in der Rückbetrachtung, ja, nicht schlimm fand, in Anführungsstrichen, das, was da passiert ist, ist und bleibt Missbrauch an Kindern. Er war 14 Jahre alt.
Absolut, klar.
Aber zurück zur Grenze. Wir sind ja heute auch zu Grenzgängern geworden.
Und das war natürlich viel, viel einfacher als vor 90 Jahren. Ja, zack, waren wir schon drüben. Und man erlebt hier natürlich auch ein ganz anderes Grenzleben als damals. Die Orte Bärenstein und Weipert liegen eben auch so nah beieinander, dass es fast gar nicht auffällt, dass man die Grenze überfährt. Und ja, hier webt sich eben alles so zusammen. Und ich sag mal so, viele deutsche Kennzeichen jetzt hier am Sonntag beim tschechischen Supermarkt, der hat nämlich auch sonntags geöffnet.
Tja, und ein bisschen Benzin haben wir auch als Souvenir mitgenommen. Ganz legal und ohne Schmuggel.
Wo wir gerade dabei sind. Pleil hat keinen Bock mehr, die Waren durch den Wald zu schmuggeln und haut nun ab.
Und für diesen Drang, den er verspürt, die Heimat zu verlassen und in die Ferne zu ziehen, dafür gab es damals sogar einen Begriff, Wandersucht. Am ehesten könnte man das heute mit Fernweh beschreiben. Also wandersüchtig waren vor allem Jugendliche, die sich aufmachten und nicht zu Hause bleiben konnten, wegen ihrer inneren Unruhe.
Und Rudolf Pleils innere Unruhe bringt ihn fast einmal um den Globus.
Im Herbst 1938 hat es Pleil nach Dresden verschlagen. Dort findet er eine Anstellung auf einem Schiff. Er ist der Jüngste an Bord und darf sofort die nächste Tour von Dresden nach Hamburg mitfahren. An Bord trinkt er das erste Mal Alkohol und raucht Zigaretten. Damit hat er seine drei liebsten Beschäftigungen, wie er später sagen wird, gefunden. Saufen, rauchen und wichsen. Als im Winter die Flüsse zufrieren, heuert er auf einem anderen Schiff an, dem Hamburger Bananenfrachter Walküre. Seine neue Crew nimmt ihn vor dem ersten Turn mit in ein Bordell auf der Reeperbahn. Sie spendieren ihm eine Sexarbeiterin und stellen sich um das Bett. Sie wollen zugucken. Pleil kann nicht, so sehr er sich auch bemüht. Unter dem Gelächter seiner älteren Kollegen läuft er aus dem Bordell. Zum ersten Mal stellt er fest, dass ihm Sex keinen Spaß macht.
Dann geht es mit der Walküre nach Brasilien. Rio de Janeiro ist das Ziel. Während sie dort Bananen laden, erfahren sie, dass in Nazi-Deutschland der Krieg ausgebrochen ist. Der Dampfer wird schleunigst zurückgerufen. Aber mittlerweile haben Franzosen und Engländer eine Seeblockade errichtet. Doch irgendwie schaffen sie es unversehrt nach Hause. Dort wird die gesamte Crew mit dem sogenannten Blockadebrecherabzeichen ausgezeichnet. Pleil ist einer der Jüngsten, der dieses Abzeichen trägt. Die Walküre wird nun für den Krieg abgeordnet und bringt Truppen nach Königsberg, das heutige Kaliningrad in Russland. Doch auf dem Weg wird das Schiff von polnischen Flugzeugen beschossen. Die Steuerung fällt aus. Der Kahn ist nun manövrierunfähig. Als die Walküre auf Grund läuft, reißt der Schiffsboden auf. Wasser dringt ein. Doch die Besatzung hat Glück. Sie liegen nicht weit vor Königsberg, sodass ein Schlepper sie die letzten Meilen noch ziehen kann. Es ist das erste Schiffsunglück, das Pleil überlebt. Es wird nicht das letzte sein. Wie durch ein Wunder wird er noch 4 weitere Schiffsunglücke unbeschadet überleben.
Auf einem Fischdampfer. Das Schiff fährt auf der Nordsee auf eine Seemine. Die Explosion reißt das Schiff in die Tiefe. Mehrere Männer ertrinken. Pleil hat Glück. Er überlebt und hat nur ein paar Verstauchungen.
Mit einem Schiffskonvoi. Auf dem Mittelmeer wird Pleils Schiff von englischen Fliegern erwischt. Durch die Druckwelle einer Bombe stößt er mit dem Kopf gegen die Bordwand und wird bewusstlos. Als er wieder zu sich kommt, hat das Schiff starke Schlagseite und droht unterzugehen. Pleil hat Glück. Er wird rechtzeitig gerettet und kann noch sehen, wie der Kahn vollständig untergeht.
Auf der Timandra. Im Winter wird das Schiff auf dem Weg von Hamburg nach Norwegen mitten in der Nacht von U-Booten attackiert. Pleil, aus dem Schlaf gerissen, rettet sich nur in Unterwäsche bekleidet ins Rettungsboot. Es stürmt und der Regen ist so stark, dass er sich wie Peitschenhiebe auf der Haut anfühlt. Pleil hat Glück. Am nächsten Morgen werden die Rettungsboote von einem Fischkutter entdeckt.
Auf einem Tankschiff. Auf dem Weg nach Genua in Italien hat das Boot einen Motorschaden und kracht gegen ein Riff. Das Schiff geht sofort unter. Pleil hat Glück. Die Küste ist nah genug, sodass sich alle an Land retten können.
In weniger als 5 Jahren erlebt und überlebt er 5 Schiffsunglücke. Trotz dessen zieht es ihn immer wieder auf das nächste Schiff. Pleil sagt, dass er sich in Großstädten vor den Schatten fürchtete und sich nur im Wald und auf See wirklich sicher und wohl fühlt.
Ich glaub das nicht. What the fuck, oder?
Es ist so unglaublich. Ich habe bei der Recherche irgendwann angefangen zu lachen, weil es so absurd ist.
5 Schiffsunglücke.
Und das sind nur die Highlights aus seinem Leben, wie im Schnelldurchlauf. Es passiert so viel Weirdes. Tja, Dinge wirklich zum Kopfschütteln. Es ist wild.
Wobei, eine Story müssen wir noch erzählen, die ich irgendwie besonders fand. Pleil ist damals auf ein ehemaliges französisches Tankschiff gekommen, das vorher Wein transportiert hat. Ja, und eigentlich sollten sie diesen Wein also alles wegschütten, weil die Nazis das Schiff schnell für Kraftstofftransporte brauchten. Aber Pleil lässt doch nicht den guten Alkohol umkommen und er ist dann tatsächlich zu den anderen Schiffen im Hafen gegangen und hat dort Töpfe organisiert und dann den ganzen Wein damit im Schiff abgeschöpft. Also das ganze Schiff stand am Ende voller Weinbehälter und dann wurde, ja, richtig gesoffen. Also er schreibt später, dass er mit der Besatzung 2 komplette Wochen durchgehend betrunken war. Oh, und das wäre die schönste Zeit in seinem Leben gewesen.
Mein Kopfschütteln kann man nicht hören, ne? Aber ey, es ist schon ein Move. Also
wir wollen nochmal klarstellen, dass wir nicht despektierlich rüberkommen wollen. Wir reden hier immer noch über einen grausamen Serienmörder, aber ja, das, was er erlebt hat in so kurzer Zeit, das ist manchmal einfach, ja, weiß man auch nicht mehr, wie man da eigentlich reagieren soll.
Ja, du sagst es, was er alles erlebt hat und wo er überall war. Von Dresden nach Hamburg, dann Brasilien, Norwegen, Italien, Frankreich, Polen, Russland. Er ist gut rumgekommen.
Mord vor Ort. Wir hätten natürlich gerne in Rio oder ja auf Sizilien den Podcast aufgenommen. Aber warum dort sein, wenn man auch im schönen Erzgebirge sein kann?
So, das hat sich Rudolf Pleil auf jeden Fall nicht gedacht. Aber trotzdem muss er bald wieder hierher zurück, denn seine Zeit auf See wird bald ein jähes Ende finden. Es passiert auf dem nächsten Turn. Das Schiff liegt bei Neapel, um zu tanken. Die Morgensonne spiegelt sich auf dem Wasser. Plötzlich stürzt Pleil zu Boden. Sein ganzer Körper zittert unkontrolliert. Er beißt sich auf die Lippe und Blut läuft aus seinem Mund. Gegen Mittag folgt ein zweiter Anfall. Pleil hat Epilepsie. Diese Erkrankung wird seine Zeit auf See ein für alle Mal beenden. Mit dem Auto wird Pleil ins nächste Lazarett gebracht. Der Arzt ordnet 4 Wochen Erholungsurlaub in Südfrankreich an. Es dauert ein paar Tage, bis ein Flieger kommt, um ihn und ein paar Malariakranke abzuholen. Und wieder einmal hat Pleil Glück. Er erfährt, dass sein Schiff und seine Crew beschossen worden sind. Er hört nie wieder etwas von seinen Kameraden.
Dann ist es soweit. Sein Flugzeug startet Richtung Südfrankreich. Im Krieg ist es normalerweise üblich, dass solche Transportflugzeuge ein rotes Kreuz tragen, um als Sanitätsflug erkennbar zu sein. Dann darf das Flugzeug nicht beschossen werden. Doch dieses Schutzzeichen fehlt an seinem Flugzeug. Sie werden beschossen und stürzen ab. Pleil hat Glück. Er wird bewusstlos und wacht Stunden später in einem Krankenhaus in Italien auf. Er hat eine Rippenprellung, sonst ist er unversehrt. Nach 5 überlebten Schiffsunglücken übersteht er nun auch einen Flugzeugabsturz.
Zurück in Deutschland wird Pleil wegen seiner Epilepsie als dauerhaft seedienstuntauglich eingestuft. Schweren Herzens zieht er zu seiner Schwester Maria und ihrem Mann Adolf nach Marienberg, ein paar Kilometer nördlich von Bärenstein. Hier findet er eine Anstellung als Kellner im Ratskeller. Und er lernt eine junge Frau kennen. Sie wohnt im selben Haus und hat offensichtlich Interesse am 20-Jährigen. Pleil ist unbeholfen, weiß nicht so recht, wie er reagieren soll. Auch nicht, als sie sich ihm körperlich nähert. Kurze Zeit später kommt eine andere Frau in den Ratskeller. Ihr Bus hat Verspätung und sie muss die Wartezeit überbrücken, als sie mit Pleil ins Gespräch kommt. Ihr Name ist Gretel. Sie freunden sich an und verbringen immer mehr Zeit miteinander. Rudolf geht nun jeden Sonntag zu ihr. Die Beziehung wird inniger und Gretel wird schwanger.
Allmählich scheint sich eine Art Alltag zu etablieren. Pleil trinkt zwar immer noch Alkohol nach der Arbeit, aber nicht mehr so viel wie zu seiner Seefahrerzeit. Dafür liest er liebend gern Krimis. Titel wie »Die Todeskabine« oder »Die zweite Kugel« verschlingt er in kürzester Zeit und führt am nächsten Tag die Handlung der Geschichten im Ratskeller auf. Seine Kolleginnen und Kollegen werden später aussagen, dass er dabei immer eine unheimliche Verwandlung durchmacht, sobald er in das Schauspiel eintaucht. Und auch seine epileptischen Anfälle machen die Zusammenarbeit mit Rudolf Pleil schwer. Sie treten meist morgens auf, vor allem, wenn er am Abend zuvor wieder getrunken hat. Zusätzlich kommen Wutanfälle hinzu. Er zerstört das Geschirr im Ratskeller oder verbrennt Geld. Danach kann er sich an nichts erinnern.
Es ist Januar 1945, als Pleil während der Arbeit erneut einen epileptischen Anfall bekommt. Unter den Gästen sitzt an diesem Tag Oberstabsarzt Schmidt. Er beobachtet Pleil ganz genau, wie er sich auf den Boden krümmt. Kurze Zeit später erhält Pleil eine Vorladung vom Gesundheitsamt. Oberstabsarzt Schmidt ist ein überzeugter Nazi und betrachtet es als seine Pflicht, die sogenannte Erbgesundheit des Volkskörpers zu schützen. Epilepsie gilt in Nazi-Deutschland nicht nur als Krankheit, sondern als sogenanntes erbkrankes Leiden. Hunderttausende Menschen werden deshalb gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht, darunter Epileptiker, Menschen mit Schizophrenie oder körperlichen Behinderungen. Auch Pleil soll zwangssterilisiert werden. Und was der Arzt ihm nun erzählt, kann er kaum glauben. Seine Schwester Maria hat ebenfalls Epilepsie und wurde vom gleichen Arzt unfruchtbar gemacht. Deshalb blieb ihre Ehe bislang kinderlos, obwohl sie sich so sehr ein Kind wünscht. Und nun trifft es auch Rudolf Pleil. Ein Termin wenige Monate später ist bereits gebucht. Doch Pleil hat Glück. Kurz vor seinem OP-Termin fallen Bomben auf das Krankenhaus und der Eingriff kann nicht stattfinden.
Eines Tages steht plötzlich die Frau vor ihm, die er vor Gretel kennengelernt hat. Sie offenbart ihm, dass sie ein Kind bekommen hat und er ist der Vater. Er ist völlig perplex und die Frau übergibt ihm ein kleines Mädchen. Sie will es nicht haben. Der frisch gebackene Vater ist mit der Situation überfordert und auch seine schwangere Gretel ist alles andere als begeistert. Pleil übergibt das Kind in die Obhut seiner Schwester Maria. Sie wird das Kind als ihr eigenes großziehen. Pleil wird zeitlebens Onkel Rudi bleiben. Ob das Mädchen jemals erfahren hat, wer ihr leiblicher Vater ist, bleibt unklar.
Ab April 1945 nimmt Pleil eine neue Arbeit als Koch an, in einer Militärbaracke mitten im Wald, in der sogenannten Kaserne Gelobtland. Es sind die letzten Kriegswochen und immer wieder kommen Gefangenentransporte aus verschiedenen Konzentrationslagern vorbei. Viele Wege sind nicht mehr passierbar und niemand weiß so recht, wie man die Kriegsinfrastruktur noch aufrechterhalten soll. Ein Großteil der Gefangenen überlebt nicht oder kommt bereits tot an. Bevor die Transporter weiterfahren, werden ihre nackten Leichen auf einen Haufen in der Nähe der Kaserne Gelobtland geworfen. Kurze Triggerwarnung, jetzt wird's nochmal richtig hart. Es geht jetzt um explizite Darstellung von Nekrophilie. Wer das nicht hören möchte, skippt die nächsten 10 Sekunden. Dieser Leichenberg zieht Pleil magisch an. Erst weiß er nicht wieso, doch als er die toten, nackten Körper betrachtet, beginnt er zu masturbieren. Oft 10-mal am Tag.
Dann ist der Krieg endlich vorbei. Die Kaserne wird schnell geräumt und Pleil kehrt zurück zu Gretel. Die russische Besatzungsmacht bezieht Stellung und Soldaten quartieren sich in Privatwohnungen ein. Auch in Pleils Haus wohnen nun russische Soldaten. Gretel hat große Angst. Immer wieder hört sie von grausamen Vergewaltigungen und Misshandlungen. Aber Pleil regelt das. Er freundet sich mit den Russen an und überzeugt sie, dass er kein richtiger Nazi gewesen sei. Nach ein paar Runden Wodka ist das Eis gebrochen und die Soldaten versprechen ihm, dass ihm und seiner Freundin nichts passieren wird.
Und nochmal, wie viel Glück, Schutzengel, was auch immer, kann ein Mensch haben?
5 Schiffsunglücke oder 6, wenn man das mitzählt, wo er auf das Flugzeug wartete. Dann noch den Flugzeugabsturz, keine OP und dann theoretisch jetzt auch nochmal Glück mit den Russen in seinem Haus.
Und so viel sei gesagt, der Satz Rudolf Pleil hat Glück werden wir auch noch einmal sagen. Es bleibt also absurd.
Wie viele Zufälle oder Schicksal zusammenkommen kann und alles bringt ihn nicht dazu, das Leben als solches mehr zu schätzen, sondern er wird zum Serienmörder.
In der letzten Folge haben wir die Frage aufgemacht, wo sein Frauenhass herkommt und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das liegt auch daran, dass es nicht das eine große Ereignis gibt, aber eben viele, viele kleine Signale. Und das zieht sich auch durch seine Memoiren und Aussagen. Wir wollen euch ein paar davon vorstellen, auch wenn das jetzt vielleicht auch an einer oder anderen Stelle konstruiert wirken kann. Klar ist, dass keine dieser Geschichten es rechtfertigt, Frauen zu hassen. Aber wir könnten uns vorstellen, dass die Summe dieser vielen Signale dazu beigetragen hat, dass Rudolf Pleil seinen Hass auf Frauen entwickelt.
Zuerst sind da seine ersten beiden Vorbilder oder Bezugspersonen, also sein Vater und der Räuberhauptmann Jakob. Beide haben ein schlechtes Frauenbild, also sein Vater schlägt und betrügt seine Mutter. Bei letzterem hat Pleil ihn mal erwischt, als er ihn als Kind aus der Wirtschaft abholen musste. Und für Jakob sind Frauen ja vor allem eins, und zwar Lustobjekte und auf gar keinen Fall auf Augenhöhe mit Männern zu betrachten.
Die nächsten Berührungspunkte mit Frauen macht Rudolf Pleil dann während seiner Seefahrerzeit. In Bordellen bekommt er keinen Hoch oder der Sex gefällt ihm nicht. Scham, Wut, all das projiziert er auf die Frauen. Und ab und zu verkauft er Textilien oder Utensilien vom Bord der Schiffe in den Hafenvierteln und fühlt sich dann von den Frauen betrogen oder beklaut, wenn sie ihn runterhandeln wollen.
Also an der Stelle nochmal ganz kurz klargestellt, dass das alles keine Rechtfertigung sind, Frauenhasser zu werden. Das ist ja klar.
Er findet es übrigens später auch richtig scheiße, dass Schiffe fast nur Frauennamen haben. Das stellt er mal stockbesoffen fest, als er mal wieder seinen Lohn an einem Abend versäuft. Übrigens in einer Hafenbar in Cuxhaven. Auch da war er und da bin ich ja groß geworden. Das ist meine Heimat. Pleil war wirklich überall.
Also generell zieht sich ein Schema durch. Scham, Wut, Projektion. Ja, die Frauen in seinem Leben, so sieht er es, haben ihn gedemütigt. Sie stimulieren ihn nicht, er fühlt nichts und ja, all das kränkt dann seine Rolle oder Performance als Mann. Das sieht man auch, wenn er über den Sex mit seiner Freundin, also mit Gretel, spricht. Das können wir hier an der Stelle definitiv nicht wiedergeben, wie ekelhaft er da über sie spricht, weil ihm eben dieser Sex nicht passt und er nichts dabei fühlt.
Nichtsdestotrotz müssen wir auch sagen, Frauenhass, Misogynie, so schlimm sie auch ist, macht einen noch nicht zum Mörder. Warum geht er dann diesen Schritt? Was ist passiert, dass er sexuelle Erregung dabei verspürt, Frauen zu ermorden und sie danach zu missbrauchen?
Der Auslöser für eine unvorstellbare Mordserie ereignet sich etwa eine Woche nach Kriegsende. Rudolf Pleil will Besorgungen beim Bauern in der Nähe machen, als er beobachtet, wie ein paar Russen den Hof plündern. Der Bauer steht gelähmt daneben, denn die Russen haben kurz zuvor seinen Sohn erschossen. Pleil will helfen und macht sich mit dem Fahrrad auf schnellstem Wege zum russischen Kommandeur, den er persönlich kennt. Doch da der Bauer bekannter Nazi gewesen sei, will der Kommandeur keine Hilfe schicken. Pleil macht einen Vorschlag. Er könne ja die Lage beim Bauernhof selbst klären. Sie sollen ihm nur ein Gewehr mitgeben. Der Kommandeur diskutiert mit seinen Leuten. Eigentlich können sie einem Zivilisten keine Waffe aushändigen, aber wenn Pleil nicht schießen würde, dann würde es wohl gehen. Sie geben ihm ein Kleinkalibergewehr. Nur wenn die Lage bedrohlich werden sollte, soll Pleil einen Schreckschuss in die Luft abfeuern. Dann schicken sie Verstärkung.
Mit dem Gewehr unterm Arm radelt Pleil so schnell er kann zurück, als ihm zwei der Plünderer den Weg versperren. Pleil muss eine Vollbremsung machen und fällt vom Rad. Schnell sortiert er sich, steht auf, greift das Gewehr und spielt einen Polizisten. Die zwei Russen nehmen ihm seine Autorität ab und lassen sich abführen. Kurz vor der Wachstation des Kommandeurs bleibt einer der Russen stehen. Er hat Angst vor einer möglichen Strafe und bittet darum, ihn gehen zu lassen. Pleil rammt den Lauf des Gewehres in den Rücken des Russen. Dabei löst sich plötzlich ein Schuss. Der Russe fällt sofort zu Boden und schreit vor Schmerzen. Pleil kniet über dem Verletzten und schlägt und würgt ihn, damit er endlich aufhört zu schreien. Er untersucht die Wunde. Durchschuss. Über alles Blut. Viel Blut. Er zerreißt das Hemd des Russen, um daraus einen Verband zu machen, als etwas passiert, das alles verändern wird. Pleil beschreibt diesen Moment so. Und wie ich in dieser Position rumhantiert habe und wieder ist Blut an meine Hände herangekommen und wie er so gestöhnt hat und ich ihm wieder eine aufs Maul gehauen habe, um Ruhe zu kriegen, da ist mir eine abgegangen und der kalte Bauer in die Hose gelaufen. Ist einfach passiert. Ach, wie schön ist das gewesen, muss ich oft dran denken.
Eigentlich hätte die gesamte Aktion dafür sorgen müssen, dass Pleil ins Gefängnis kommt. Doch Pleil hat Glück. Aufgrund seiner guten Freundschaft mit den Russen und weil der Kommandeur schlecht dastehen würde, wenn rauskommt, dass er einem deutschen Zivilisten eine Pistole gegeben hat, wird die Sache unter den Teppich gekehrt. Pleil wird kurzerhand zum Hilfspolizisten ernannt und damit beauftragt, eine Aufräumkompanie zu leiten. 20 Mann soll er zusammenstellen, die die Trümmer auf den Straßen und Schienen wegschaffen sollen. Es ist harte Arbeit und dient auch als Strafe. Die, die diesen Krieg angefangen haben, sollen ihn auch wegräumen. Stein für Stein. 19 Männer wählt Pleil zufällig aus, aber mit dem letzten Mann hat Pleil noch eine persönliche Rechnung offen. Dieser letzte Platz ist für den ehemaligen Nazi-Oberstabsarzt Schmidt reserviert, der nun unter Pleils Kommando Trümmer wegtragen muss.
Pleils Gedanken kehren immer wieder zu jenem Tag zurück, als er über dem verwundeten Russen kniete und er dieses Gefühl hatte, das er sich selbst kaum erklären kann. Er versucht, dieses Gefühl wiederzubekommen. Mit Gretel. Doch sie wehrt sich gegen die rohe Gewalt, die er zur eigenen sexuellen Befriedigung anwendet. Pleil macht sie daraufhin vor dem Geschlechtsverkehr mit Alkohol gefügig. Doch es ist nicht dasselbe. Das Gefühl von damals kehrt nicht zurück.
Das kann Rudolf Pleil nicht akzeptieren. Es muss doch einen Weg geben, dieses Gefühl von damals zu rekreieren. Aber wie? In der nächsten Folge lernen wir jemanden kennen, der Pleils Weg maßgeblich mitgestalten wird. Er will sich bereichern und Pleil soll dabei auf seine Kosten kommen. Mit tödlichem Ausgang. Und vielleicht müssen wir dann auch die Geschichte vom Bahnwärterhäuschen in Fienburg neu erzählen.
Im Nebel flüstert kalter Wind, die Tannen sind wie stumme Wachen. Der Boden schwarz, der Weg verrinnt, dort, wo wir uns Beine machen. Durch den Wald, kein Laut, kein Licht, wo der Osten schweigt und der Westen spricht. Nur der Mond kennt unser Ziel, sein kaltes Auge bleibt nicht still. Durch den Wald, durch den Wald. Ein Schritt, ein Ast, der leise bricht, ein Knall hallt fern im alten Tale. Wir halten still, doch wagen's nicht, zu träumen von dem nächsten Male. Das Herz schlägt wild, der Atem. Ein Schatten zieht, wo keiner trat. Die Stille trägt verlorene Seelen.
Durch den Wald, durch den Wald.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Moderation, Recherche und Content Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Musik Pixabay und erstellt mit Suno. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und an alle Unterstützerinnen und Unterstützer.
Folgt dem Podcast, lasst einen Kommentar da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Für mehr Einblicke folgt uns bei TikTok oder Instagram unter mordvorort_podcast.